Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Gelände der Rikhallen und das angrenzende Areal, auf dem auch die Halle am Wasser steht, wir haben es gehört, einst im Besitz der Deutschen Bahn, von ihr verkauft an die österreichische Aktiengesellschaft CA Immo. Nikolaus Bernau, unser Architektur- und Stadtplanungskritiker. Hermann Patzinger, der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, lässt sagen, er sei mit dem Grundstücksbesitzer der Rikhallen im Gespräch. Macht das auf Sie den Eindruck, dass sich da jemand nicht mit der Endlichkeit eines Gewerbemietvertrags beschäftigt hat?
Sehr deutlich. Man muss allerdings eben auch sagen, als die Stiftung den Vertrag vor etwa 10 Jahren abgeschlossen hat, da war nicht unbedingt absehbar, wie sich dieses ganze Quartier nördlich des Hauptbahnhofs entwickeln wird. Also man darf ja nicht vergessen, dass die Berliner Stadtplanung in ihrer unendlichen Weitsichtigkeit erst 2005 etwa angefangen hat, die Gelände, die nördlich des Hauptbahnhofs liegen und damit direkt angrenzend sind, überhaupt zu beplanen. 2006 wohlgemerkt wurde der Hauptbahnhof eingeweiht. Das heißt, man hat da eine unglaubliche verlangsamte Planung gehabt und da schien das der damals der Stiftung wahrscheinlich ganz rational zu sagen, wir übernehmen auch zur Miete eine große Halle, die direkt neben unserem Museum im Hamburger Bahnhof steht, weil diese Halle wird mittelfristig überhaupt gar keine andere Nutzung haben. Jetzt aber ist das ganze Gelände der sogenannten Europa City voll im Bau. Das wird innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre sich total verändern, nicht nur im Sinne von, dass da neue Häuser stehen, sondern dass da auch ganz neue Nutzungen entstehen, ganz neue Bewohner einziehen, ganz neue Gewerbe etc. Das heißt, da entsteht plötzlich ein Druck auf diesen Gebäuden, ein wirtschaftlicher Druck, der möglicherweise vor 10 Jahren für eine so große staatliche Institution wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gar nicht absehbar war.
Was prognostizieren Sie denn? Hat Friedrich Christian Flick bald ein gutes Argument für ein staatsfinanziertes Museum mit seiner Sammlung, weil die Rikhallen eine andere Verwendung finden werden?
Ich denke schon. Also das hat ja verschiedene Aspekte, das Ganze. Das eine ist, dass die Sammlung von Friedrich Christian Flick ist ja damals nicht etwa unumstritten nach Berlin gekommen, so wie das ganze Konzept der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, nämlich wir sammeln keine Kunstwerke, sondern wir sammeln Sammler, die uns dann ihre Kunstwerke leihweise oder dann später auch mal als Geschenk zur Verfügung stellen, keineswegs unumstritten war. Das war das eine. Das andere war, dass man gesagt hat, ja, wenn Flick seine Sachen jetzt im Rahmen der Nationalgalerie ausstellt, werden sie wahnsinnig viel mehr wert werden auf Dauer. Das ist das übliche Problem bei diesen ganzen Privatsammlern. Und genau das droht jetzt natürlich zu kommen. Wenn Flick seine Sachen abziehen sollte, was möglicherweise geschehen sollte, wir wissen, das ist das Problem bei der ganzen Angelegenheit, überhaupt nicht, wie die Verträge mit dem Sammler aussehen, dann steht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz unter dem Druck, sie muss irgendeinen Ausweg finden. Andererseits aber, und das darf man auch nicht vergessen, die Stiftung hat derzeit ein großes Bauprojekt auf Lager, nämlich ein Museum des 20. Jahrhunderts zu errichten. Am Kulturforum, das ist ein bisschen südlich des Tiergartens gelegen, ist eine riesige, auch eine Brachfläche, wenn man so will. Da soll unbedingt gebaut werden. Das Projekt, das dafür vorgestellt wurde vor 3 Jahren von den Schweizer Architekten Herzog und Dumeron, als durchgefallen zu bezeichnen, wäre noch der netteste Ausdruck. Also es ist total abgelehnt worden in der Öffentlichkeit. Die Museumsleute sind ziemlich entsetzt gewesen, bis auf die in der Nationalgalerie. Das heißt, wenn Herr Patzinger jetzt die Rikhallen verlieren sollte, dann entsteht dort ein politischer Druck, dass er nämlich neuen Platz braucht, der eventuell dieses andere Projekt durchsetzen könnte, das bis jetzt so ein bisschen in der Luft hängt.
Wenn wir jetzt von den Rikhallen reden, von der Europa City, dann reden wir von einstmals staatseigenem Gelände, eben der Bahn, verkauft an einen Investor mit Kunst, inzwischen viel mehr wert. Und Sie haben gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz konnte bei den Rikhallen nicht absehen, was aus dem Gelände werden würde. Wie lange weiß man denn oder ist das jeweils sehr individuell, inwiefern Kunst und Kultur die Gentrifizierung in Schwung bringen?
Also der Prozess selber ist inzwischen leider sehr, sehr gut bekannt und auch sehr gut untersucht, spätestens seit dem Totalumbau der Londoner Docklands in den 1980er Jahren. Das ist nämlich immer, es gibt wirklich ein Schema, wie das abläuft. Der erste Schritt ist der, es gibt ein Gewerbegelände, das ist, wird nicht mehr genutzt, da sind die Firmen weggezogen, oft wurden sie auch verdrängt durch neue Umweltschutzbestimmungen oder dass der Staat eben andere Planungsvorgaben gehabt hat. Dann ziehen Künstler ein, in die leergegangenen Gebäude, den Künstlern folgen die Galerien. Die machen dieses ganze Quartier überhaupt erst zu einem richtigen Markenbegriff und geben ihm auch den Namen ganz oft. Und dann ganz zuletzt entstehen eben dort an dieser Stelle, die jetzt so attraktiv und kulturvoll ist, entstehen sehr teure Wohnungen, und zwar immer Wohnungen für den Luxusbedarf und sehr teure Gewerbegelände, wie eben in den Londoner Docklands. Dieser Ablauf ist inzwischen sehr, sehr gut untersucht und ist international zu beobachten und übrigens auch in Deutschland ganz intensiv. Also man muss sich ja nur beispielsweise mal angucken, was in Köln gelaufen ist am Hafengelände oder in Hamburg, die Hafencity mit der Elbphilharmonie als, wenn man so will, Ankermieter des Ganzen. Das war von vornherein geplant, Kultur als Begriff, um ein wirtschaftliches Projekt zu entwickeln. Das hat man in Leipzig, in Plaxitz oder im Kulturquartier in Erfurt oder in Düsseldorf mit dem Medienhafen, wo dann auch noch eine schicke Architektur dazu gestellt wird. Also das ist überhaupt nichts Besonderes, was in Berlin entstanden ist, sondern es dreht sich immer darum, dass Kultur benutzt wird, um ein vom Staat durchaus gewünschtes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial freizulegen. Und dann verschwindet am Ende die Kultur im Normalfall aus dem ganzen Quartier heraus, weil sie nämlich die Mieten nicht mehr bezahlen kann, die dort inzwischen gefordert werden. Genau wie es jetzt eben in Berlin nördlich des Hauptbahnhofs der Fall sein wird.
Und gibt es ein Gegengift?
Es gibt zumindest die Möglichkeit, den Prozess dieser Umwandlung von Gewerbeland in höchstpreisiges Luxusquartier zu verlangsamen. Ein wichtiges Mittel dazu ist die Deckelung von Gewerbemieten. Das heißt, dass nicht einfach die Gewerbeanbieter jeden Preis nehmen können, wie es derzeitig der Fall ist. Das hat sich in Paris und das hat sich auch in Italien durchaus bewährt. Auch in Skandinavien gibt es da Modelle. Wir haben in Deutschland eine sehr tiefe Vorstellung davon, dass Gewerbe ganz frei agieren muss. Dafür gibt es eigentlich historisch überhaupt keinen Grund. Dafür gibt es auch praktisch überhaupt keinen Grund. Warum soll man für Wohnungen eine Mietdeckelung akzeptieren, für Gewerbemieten nicht? Das wäre zumindest ein Weg, um es auch kleinen Galerien und Künstlern und Leuten, die eben einfach nicht so viel Geld haben, um mitzuspielen, um es denen möglich zu machen, sich wenigstens anzupassen. Ganz aufhalten wird man damit die Entwicklung auch nicht.
Sagt Architekturkritiker Nikolaus Bernau in Fazit.